Ich bin nicht unbedingt ein Fan von Predigten, wo einem gefühlte 1000 Bibelverse um die Ohren gehauen werden. Aber wie das so ist, diesmal ist mir das selbst passiert. Nicht gleich 1000, aber so mehr als 250 Stück habe ich im Vorfeld gelesen und die werden wir uns jetzt ansehen. Ich hoffe, ihr habt gut gefrühstückt. Wer jetzt gelacht hat, das war sehr voreilig. Die Geschwister zu Hause sind eindeutig im Vorteil. Die können mal in den Kühlschrank gehen. Den ersten Vers lese ich gleich mal vor. Der ist ziemlich unspektakulär, muss auch niemand nachschlagen. Der erste Vers aus dem zweiten Korintherbrief. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade euch und Friede von Gott und so weiter. Paulus spricht die Geschwister dort in Korinth und Umgebung als Heilige an. Waren das wirklich alles Heilige? Wenn ich das mal auf uns übertrage, ich habe euch noch nicht begrüßt, dann müsste ich jetzt sagen, guten Morgen, liebe Heilige von der Gemeinde am Goetheplatz in Chemnitz. Ich habe also im Vorfeld nach dem Wort heilig in der Bibel gesucht und das waren alleine im Neuen Testament 255 Bibelstellen. Und da steht der Heilige Geist, die heilige Stadt, die heiligen Engel, die heiligen Propheten, der heilige Knecht Jesu, das heilige Gesetz, der heilige Kuss, der heilige Vater und natürlich auch die Heiligen. Das Wort heilig hat in unserer Umgangssprache eine eher geringe Bedeutung. Einer sagt vielleicht, die Tasse Kaffee am Morgen ist mir heilig. Oder ein Beamter sagt vielleicht, mein Büroschlaf von 12 bis 15 ist mir heilig. Das ist aber eher ein völlig anderer Sinn dahinter steht. Das ist mir wichtig, das ist unverzichtbar. Aber es hat nicht mit wirklich heilig zu tun. Und wirklich heilig ist in unserer Zeit eigentlich ganz wenig. Wir haben in unserem Land Pressefreiheit und was Journalisten schreiben und sagen können, was Karikaturisten und Kabarettisten sagen dürfen, auch gerade gegen Glauben von Menschen, ist häufig unter der Gürtellinie und weit weg von heilig. Wenn wir an heilig denken, dann sicher zuerst an Gott. Und da, denke ich, sind solche Begriffe wie Ehrfurcht, Verehrung, aber auch Distanz angebracht. Wir haben als neutestamentliche Christen sicher ein eher lockeres Verhältnis zu Jesus Christus. Die Kinder singen Jesus, der Freund der Kinder. Aber wenn wir Gott gegenüberstehen würden, da ist sicher nichts mit Schulterklopfen. Die Ehrfurcht vor dem heiligen Gott ist auch im Alten Testament zu finden. Ich hoffe, das funktioniert. Eine Bibelstelle herausgesucht, kann man von hier jetzt nicht so toll lesen. Der Mose bekommt die Aufgabe von Gott, das Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft herauszuführen. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Und Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. Man könnte fast annehmen, dass das Volk Israel zu dieser Zeit, die Phase von Josef war längst vorbei, nach mehreren hundert Jahren, und gar nicht mehr allzu viel von Gott wusste. Sie wussten, es gab den Gott ihrer Väter, aber sie lebten in Ägypten mit einem gut ausgebauten Götterkult. Götter, die große Tempel hatten, Grabstätten, Scharen von Priestern. Und sie hatten einen Gott, den sie nicht mal gut kannten. Da hatte keinen Tempel, da hatte keine Priester, da hatte keinen richtigen Name. Den Namen wussten sie offensichtlich nicht und unsichtbar war er auch noch. Sie lernen den Gott ihrer Väter eigentlich erst dann kennen, mit den dann folgenden Plagen, dem Auszug der Zeit in Ägypten. Und wenig später spricht Mose wieder im Auftrag Gottes zu ihnen und sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und ähnliche Ansprüche finden wir auch im Neuen Testament. Das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Der Vers aus Mose spricht vom Heiligsein, das ist ein Zustand. Und im Thessalonicher die Heiligung. Wir wissen, das ist die Sündenbekenntnis und Hinwendung zu Jesus Christus. Aber dahinter steht das Gleiche. Gott erwartet von uns Heiligsein. Die Juden, wenn ich Juden meine, dann meine ich bis heute, die gläubigen Juden haben eine sehr tiefe Ehrfurcht vor Gott. In dem Vers, im ersten Vers in Mose steht das Wort Yahweh, aus dem wir später in unseren Bibeln das Jehova gemacht haben, was aber eigentlich nicht exakt ist. Die gläubigen Juden, gottgläubigen Juden haben solche Ehrfurcht, dass sie den Namen Gottes eigentlich nicht aussprechen. Sie sagen, wenn sie über Gott reden, also wenn sie von ihm erzählen, nur Hashem, das heißt so viel wie der Name. Und wenn sie mit Gott reden, also im Gebet, dann sagen sie Adonai, das heißt der Herr. So wie es auch in unseren neueren Bibelübersetzungen steht, Herr, alle Buchstaben groß geschrieben. Wenn wir das Wort heilig noch weiter reduzieren auf heil, dann kann das heißen, gesund, das kann heißen ganz, vollkommen, aber auch geweiht, auf jeden Fall abgegrenzt vom Gewöhnlichen. Wir kennen das in der Architektur. Es gibt Sakralbauten, Kirchen, Klöster und es gibt Profanbauten. Die Häuser, in denen wir wohnen, Fabriken, Bahnhöfe, Industriegebäude, sowas alles. Und das Profan meint weltlich, normal und alltäglich. Sind wir nun auch profan, alltäglich oder sind wir heilig? Fühlst du dich als Heiliger? Früh morgens, wenn du beim Zähneputzen in den Spiegel schaust, was denkst du da? Oh Mann, das soll ich sein? Oder fühlst du dich als Heiliger? Wo sind die Unterschiede zu unseren Mitmenschen? Vom Äußeren her kleiden wir uns gleich. Es gibt immer ein paar, die besonders aussehen, aber im Wesentlichen sehen wir aus wie unsere Mitmenschen. Das betrifft auch die Frisuren. Wir essen auch im Wesentlichen das Gleiche. Wir haben als neutestamentliche Christen eigentlich keine Speisevorschriften. Die Bibel sagt uns nur, warnt uns nur vor dem Übermaß, vor Völlerei und Trunksucht. Wir haben die gleiche Arbeit. Viele von uns haben gläubige und nichtgläubige Kollegen und Kolleginnen. Wir haben auch die gleichen Krankheiten. Wir haben vielleicht auch und dann sicher sogar die gleichen Konflikte in der Familie, im Beruf und vielleicht mit Nachbarn. Wodurch unterscheiden wir uns dann? Zunächst sollte zumindest so sein im Denken. Wir haben das vor kurzem von Rolf gehört. Das Denken ist ein Bereich, den ein anderer zunächst erstmal nicht sehen kann, der aber durchaus schwer zu kontrollieren ist. Und was ein anderer denkt, bekommt man vielleicht mit, wenn man redet. Und auch das Verhalten kann sich im Denken auszeichnen. Wie sieht denn nun ein Heiliger aus? Ich habe euch vor Jahren mal von unserer Wanderung durch die Wüste Sinai erzählt. Und dort wurden Themen verteilt für die Abendandachten. Und ich hatte abbekommen den heiligen Antonius, den ich bis dahin auch nicht kannte. Von dem erzähle ich euch mal. Der heilige Antonius lebte in Ägypten. Da wurde geboren 250 nach Christus in Kurme, eine Stadt, die heute Kimmern heißt. Das war eine Zeit, als ich das Christentum auszubreiten begann. Und den Islam gab es zu dieser Zeit noch nicht, da waren noch 400 Jahre Zeit. Er hatte wohlhabende Eltern und die sind aber früh gestorben. Und dann ist er in der Predigt, im Gottesdienst, angesprochen worden von Matthäus 19, Vers 21. Wenn du aber vollkommen sein willst, dann verkauf deinen Besitz, gib das den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Von diesem Wort war er also angesprochen, hat er noch gehandelt. Der hat die umfangreichen Ländereien seiner Eltern verkauft. Seine jüngere Schwester hat er in den Jungfrauenkonvent gesteckt. Das Geld hat er verschenkt, gespendet. Und dann hat er begonnen, asketisch zu leben. Das war damals üblich. In der Zeit, als ich Gemeinden gegründet habe, gab es auch innerhalb der Gemeinden erste asketisch und enthaltsam lebende Gruppen. Auch einzelne Leute, asketische Wanderprediger gab es. Der Antonius war also bei Weitem nicht der Einzige, aber der hat das wohl mit großer Vehemenz betrieben und Konsequenz. Und bis heute bekannt ist er uns eigentlich nur, weil ein Bischof seiner Zeit, der Bischof Anastasius, seine Vita aufgeschrieben hat. Die erste Zeit seiner asketischen Lebensweise hat begonnen, also in der Nähe seines ehemaligen Hauses, wird beschrieben, dass er also von Dämonen heimgesucht wurde, die ihn versuchen, von seinem selbstgewählten Lebensstil abzubringen. Und insbesondere dadurch, ihm alle weltlichen Genüsse schmackhaft zu machen. Und für den jungen Mann Antonius zählten zu den weltlichen Genüssen natürlich auch die Frauen. Ich habe mich damals schon gefragt, ob das umgekehrt auch so gilt, dass unsere Ehefrauen uns Männer auch in die Kategorie der irdischen Genüsse einsortieren oder ob wir eher in einer weniger attraktiven Schublade stecken. Ich für meinen Teil habe die Frage für mich beantwortet. Ich würde meine Frau in die Kategorie der überirdischen Genüsse einsortieren. Das kann gar nicht anders sein, wenn man seinen Ehepartner als Geschenk des Himmels betrachtet. Ich gucke mal vorsichtig in Richtung meiner Frau. Es scheint so, dass ich noch Chancen auf ein warmes Mittagessen habe. Zurück zum Antonius. Er beginnt also seiner asketischen Lebensweise, das heißt einfaches, weniges Essen, einfachste Kleidung, Schlafen auf harten Grund, auch Dinge, die durchaus zweifelhaft sind, kaum Körperpflege und dann natürlich Einsamkeit, Schweigen, wenn man allein in der Wüste ist, ist es ja auch schwierig. Und er beginnt dann schrittweise sich in entlegenere Gebiete zurückzuziehen. Und dann steht im weiteren Lebenslauf, dass er also dann ein sehr anerkannter, einsamer Eremit war, zu dem viele Leute hingepilgert sind, die sich Rat bei ihm gesucht haben, Kranke, die geheilt werden wollten, selbst kirchliche Würdenträger haben sich wohl zu ihm auf den Weg gemacht. War das nun ein richtiger Heiliger? Wir müssen den Antonius überhaupt nicht verurteilen, aber das ist kein Weg, den uns die Bibel vorschreibt, um ein Heiliger zu werden. In der Bibel kommen Menschen vor, die in die Wüste gehen, zum Beispiel der Elia, der flieht aus Todesangst vor dem König, der einem nach dem Leben trachtet. Johannes der Täufer ist auch eine Zeit lang in der Wüste, um sich auf seine Aufgabe vorzubereiten. Und Jesus selbst ist auch einige Zeit in der Wüste. Aber das ist immer nur auf Zeit und es ist überhaupt keine Vorschrift, die uns die Bibel macht, dass die Menschen für sich allein leben. Wir wissen, dass der Weg zur Heiligkeit viel einfacher ist. Ein paar Verse jetzt aus dem Neuen Testament. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist Gottes. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott an Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Allein durch die Bekehrung kommen wir in den Status des Heiligseins. Es ist nichts, was wir uns erarbeiten könnten oder müssten. Und das Ganze sollte natürlich Folgen haben. Zwei Verse aus Römer. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Jetzt aber sind wir von der Sünde freigemacht und Sklaven Gottes, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit. Jetzt noch ein paar Verse, was ein Heiliger über Charaktereigenschaften von Heiligen. Eines aus dem Alten Testament: Und so soll keiner von euch deinen Nächsten übervorteilen, und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Noch ein Vers: Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam. Der, an dem der Lehre gemäßen, zuverlässigen Wort festhält. Solche Verse gibt es durchaus noch mehr. Und die kennen wir auch alle. Und es geht mir heute überhaupt nicht darum, irgendjemand ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich denke, dass jeder seine Defizite kennt. Aber wir wollen uns noch mit der Frage befassen, bin ich nun heilig nur, wenn ich im absolut sündfreien Zustand bin? Oder wie ist das mit den Sünden, die uns vielleicht so täglich passieren? Ist das immer ein An und Aus zwischen heilig und nicht heilig? In Karikaturen und auch in vielen Kirchengemälden haben die Heiligen so einen Kringel über den Kopf, so einen schwebenden wie der Saturn. Wie wäre das, wenn wir den hätten? Und wenn der vielleicht auch noch weg wäre, wenn man gesündigt hat? Wenn man sonntags früh hier sitzt, man kann doch mal fühlen, ist er auch da? Peinlich, wenn er weg ist. Wir haben also diesen Kringel nicht über dem Kopf. Diese Frage hat die Jünger auch bewegt. Jesus ist dabei, den Jüngern die Füße zu waschen. Es ist eigentlich wieder mal eine typische Szene. Die Jünger lassen sich das alle gefallen, nur der Petrus erhebt Einspruch. Und er sagt, nie und nimmer sollst du meine Füße waschen. Und Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Und dann wieder ein Petrus, so wie wir ihn mögen. Wenn schon, dann bitte Badewanne oder Dusche, also dann alles. Und Jesus sagt, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein. Wir können also davon ausgehen, das gilt auch für uns, mit der Bekehrung sind wir rein. Das heißt, dass wir trotzdem täglich unsere Sünden vor Jesus und Gott bringen können, aber wir sind rein. Wir verlieren den Status, heilig zu sein, nicht. Ich habe mal ein Gebet mir abgeschrieben. Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich Böses getan und Gutes unterlassen habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, in Worten und Taten. Bitte vergib mir meine Schuld. Dies kann man jeden Tag am Abend beten, damit man als Heiliger einschläft. Und wenn der Tag nicht gut war, auch mehrfach am Tag. Wir sind Heilige in jeder Alltagssituation. Wenn du auf Arbeit bist und vielleicht Stress mit Kollegen oder dem Chef hast, bist du ein Heiliger. Wenn du Feierabend hast, bist du ein Heiliger. Wenn du jung bist und voll Kraft und Tatendrang, bist du ein Heiliger. Wenn du alt bist und merkst, dass die Kraft nachlässt und dir die Zeit ausgeht, bist du ein Heiliger. Und wenn du gesund bist, bist du ein Heiliger. Und wenn du in die Ärzte nur noch mit den Schultern zucken, bist du ein Heiliger. Du bist ein Heiliger, wenn du an der Kaufhallenkasse stehst. Du hast ja die kürzeste Kasse rausgesucht und dann gibt es einen Stau vor dir. Und deine Kinder quengeln nach Süßigkeiten und sagst nein und das Kind bekommt einen Schreikrampf und die Leute drehen sich um. Der Vater oder die Mutter hatte überhaupt keine Ahnung von Erziehung. Eine Alltagssituation, du bist ein Heiliger. Und wenn es dir ungeheuer gut geht, ich sehe noch das Bild vor mir, was wir vor einem halben Jahr vielleicht gesehen haben. Unser Bruder Rocco liegt rücklings, alle Viere von sich gestreckt auf einer grünen Alm. Um sich hohe Berge, über sich blauen Himmel, Glücksgefühl pur. Wenn es dir so gut geht und du kannst Gott loben, bist du ein Heiliger. Und wenn dein Leben gerade sehr schlecht läuft und du hast Schlimmes durchzumachen, oder dein Leben kommt dir vor wie eine Abfolge von Katastrophen und du fühlst dich wie Hiob der Zweite, du bist ein Heiliger. Ich denke, dass wir uns daraus Mut ziehen können für unseren Alltag. Wir sind Heilige. Du hast einen Vertrag mit dem Gott, ich bin. Du hast einen Vertrag mit dem Gott der Ewigkeit. Es geht nicht um Stolz, es geht auch nicht um Selbstbewusstsein. Ich bin was, ich habe was geleistet, ich kann was. Es geht mir zuerst darum, dass das Heiligsein in unser Bewusstsein dringt, dass es mehr Platz einnimmt in unserem Bewusstsein, dass wir uns bewusst sind, wir sind Heilige. Das hat natürlich Auswirkungen auf unser Leben, unser Alltag könnte dadurch anders werden, aber auch eben mit mehr Freude, mit Ruhe, mit Geborgenheit, mit göttlicher Gelassenheit. Wir sind Heilige. Dein Arbeitgeber könnte deinen Arbeitsvertrag kündigen, eine Versicherung könnte er kündigen oder im Schadensfall wegen einem Satz in Kleingedruckten nicht zahlen. Ein Richter könnte dich zu irgendetwas verurteilen. Dir kann alles passieren, was in unserer Welt sein kann. Aber den Status als Heiliger kann dir niemand wegnehmen. Der Status als Heiliger ist für dich unantastbar. Ich wünsche den Heiligen in der Gemeinde am Goetheplatz in Chemnitz einen gesegneten Sonntag. Amen.